Ja, welch ein Anbetung wird das einmal sein. In himmlische Herrlichkeit und Himmel offen verbunden mit der Erde. Ganz neue Schöpfung, neue Körper. Die Kinder Gottes gehen ein hervorragende Zukunft entgegen. Heute Morgen möchte ich etwas sagen zu den letzten Worten von unserem Bruder Petrus. Er ist schon alt geworden, aber hat noch eine letzte Botschaft für uns alle, denn er weiß, dass er sterben geht. Ich möchte lesen aus der Heiligen Schrift, 2. Petrus 1, ab Vers 12. Darum will ich es nicht lassen, euch allezeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies alle Zeit, auch nach meinem Hinscheiden, im Gedächtnis behalten könnt. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Gelobt sei du, Christus, in Ewigkeit. Amen. Ja, das geschieht öfter, dass wenn Menschen älter werden, dass sie ein Bedürfnis haben, ihre Kinder oder Enkelkinder noch einmal zu sagen, was sie wirklich für sehr wichtig halten. Sonst sagen die es sogar mehr als einmal, sodass die Kinder oder die Enkelkinder sagen, ja, Großvater, ja, Großmutter, das wissen wir. Schon, das hast du schon einmal gesagt. Aber es ist ein Bedürfnis, um, wie es war, das auf den Herzen zu legen, einzuhammern, sozusagen. Und so auch Petrus. Er ist alt geworden. Er weiß, dass sein Hingehen vor der Tür steht, dass er bald sterben wird, wie auch der Herr Jesus es ihm gesagt hat. Die Tradition sagt, dass er sogar umgekehrt gekreuzigt ist. Dass wenn er gekreuzigt wurde, er sagt, ich bin nicht würdig zu sterben, wie mein Herr, kreuzige mich umgekehrt. Jesus hat gesagt, dass er mit seinem Tod Petrus ihm verherrlichen würde. Und so ist auch geschehen. So Petrus hat eine Ahnung, es dauert jetzt nicht lange mehr. Und dann wollte die Gemeinde uns alle noch einmal etwas sagen. Ihr sagt sogar dreimal, ich will euch erinnern. Nicht, dass ihr es nicht wisst, aber ich muss es noch einmal sagen, dass wenn ich nicht mehr da bin, dass ihr alle das, ihr bewusst seid. Und dann ist man gespannt, was werde kommen. Was ist das eine, das Petrus noch einmal sagen möchte zu uns? Aus seinem ganzen reichen Leben mit Jesus. Er hat so viel mit unserem Herrn mitgemacht. Was ist das eine? Vielleicht erinnert er sich jetzt, wie schon die Allmacht des Herrn sichtbar wurde, wenn er den Wind und den Wogen aufs Meer bestraft hatte, sodass zum Erstaunen von allen, die gesehen haben, wie er ja ganz in der Nähe der Schöpfer selber ist. Denn er gebietete die Naturgesetze. Ist das, was er noch einmal benachdrücken will? Oder vielleicht, dass er es gesehen hat, wie Jesus böse Geister, Dämonen ausgetrieben hat. Oder dass er Sünde vergeben hat. Oder dass er sogar auf einen Tag bei diesem Blindgeborene Spuck genommen hat und aus Staub einen Brei gemacht hat und die auf die Augen der Blindgeborene gelegt. Ich glaube, dass dieser Mann ohne Augen in die Kassen geboren war. Dass es nicht nur eine Augenkrankheit gäbe, aber er hat, das geschieht manchmal, kein Augen. Und dass der Herr, wie es wäre, Augen geschaffen hat. Und die frommen Juden mussten sofort am Anfang der Bibel gedacht haben, dass Gott Staub der Erde genommen hat und den Mensch geformt, sodass auch Jesus so in der Nähe von selben Qualität als der Schöpfer war und dass das sichtbar wurde. Oder sagt er noch einmal, wie er gestanden hat beim Grabe von Lazarus und es gab schon ein Geruch des Leichnams, aber er sprach nur das Machtwort, Lazarus, komm. Und er kommt, wie Gott durch sein Wort geschaffen hat. Ist das, was er noch einmal sagen will? Oder wie er gesehen hat, wie unter den Händen Jesu Brot und Fisch sich vermehrte, entstand, sodass Tausende von Leuten genährt werden konnten. Aber nur Gott kann schöpfen aus sich selber. Und er hat es gesehen. Ist das, was Petrus noch sagen wird? Oder vielleicht spricht er noch einmal vom Kreuz und wie er Jesus verleugnet hat. Aber auch wie der Herr an der Ufer stand und dreimal ihn gefragt hat, liebst du mich, Petrus? Denn hüte meine Schäfe. Nein, nichts. Das eine, was er sagen will, noch einmal, ist dies. Jesus kommt in Herrlichkeit. Und das sind keine Märchen. Wenn einer Apostel sein möchte, dann musste man Ohr- und Augenzeuge gewesen sein. Man sieht das im Apostelgeschichte, wenn Judas sich verhängt hat, dann braucht man einen 12. Apostel wieder. Und dann steht in Apostelgeschichte 1, so muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an, bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und dann stellen die zwei auf und Matthias wird gewählt. Aber um solch ein Apostel zu sein, muss man alles von Jesus gehört, gesehen haben, sodass es nicht eigene Fantasie oder Theologie oder Philosophie, aber Fakten, Tatsachen verkündigt werden konnte. Und dazu muss man Auge und Ohrenzeugen sein. Johannes sagt das auch in seinem ersten Brief. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände sogar betastet haben vom Worte des Lebens. So was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir. Glauben ist nicht Verstand auf Null und Blick auf Unendlich. Glauben heißt Vertrauen haben in Tatsachen, die wirklich geschehen sind. Judentum und Christentum sind, glaube ich, die einzige Religionen, die stehen oder fallen mit der Zuverlässigkeit von Tatsachen, von Geschichte. Wenn das Volk Israel nie aus Ägypten ausgeführt wäre, wenn das nicht wirklich passiert ist, hat es kein Judentum gegeben. Dann kann man wohl eine schöne Geschichte glauben, dass es einen Gott gibt, die aus Sklaverei herausführt und so weiter. Aber wenn das nicht gegründet ist auf Tatsachen, dann ist das nur leere Märchen, Hoffnung. Buddhismus oder Hinduismus oder was sonst, das kann bestehen und weitergehen, denn das sind Gedanken wie griechische Philosophie, ob es ein Buddha gegeben hat oder nicht. Aber wenn es nicht diese Person Jesus Christus gegeben hätte, die wirklich gelebt, gestorben und auferstanden ist, dann hat es nie ein Christentum gegeben. So was unsere Augen gesehen hatten, unsere Ohren gehört, was unsere Handen getastet haben, das verkündigen wir. Wenn man diese Predigten von der Apostel in die Apostelgeschichte liest, das sind gar keine hochtheologische Exkursen. Das ist einfach das Weitergeben von zuverlässigen Tatsachen. Das ist geschehen, das ist passiert. Und weißt du, was das bedeutet? Und dann kommt die Verkündigung. Aber es geht um Tatsachen. Und jetzt ist das Letzte, was Petrus uns sagen möchte, noch eines, und das ist auch eine Tatsache, zwischen Klammern, das ist das Schreckliche von der modernen Theologie, von der höheren Bibelkritik. Da hat der Verstand angefangen zu herrschen über der Heilige Schrift und hat Tatsachen, Geschichte und Glauben auseinander gezogen. Und der moderne Mensch seit Rationalismus hat gesagt, ah ja, das ist ein schönes Buch, das gibt fromme Märchen, das ist wohl inspirierend hier und dort, dort erzählen Leute von ihren persönlichen Erfahrungen und Auffassungen mit Gott oder, aber das hat nicht viel mit wirkliche, zuverlässige Geschichten oder Fakten zu tun. Wir als moderne Menschen wissen besser als Paulus und Jesus und diese alttestamentliche Geschichten. Das ist auch archäologisch gar nicht richtig. Aber das braucht auch nicht sein, denn es ist schön und es ist inspiriert. Aber wenn es keine Tatsachen gibt, dann ist Glaube, Fantasie und Einbildung. Inbuilding ist das. Ja, ich versuche Deutsch zu reden, aber das ist. Und jetzt kommt das eine, was Petrus noch gerne uns sagen will, ehe er stirbt, und das ist Jesus, kommt in Herrlichkeit. Und auch das, sagt er, ist eine Tatsache. Das habe ich schon mit meinen eigenen Augen und Ohren gesehen und gehört. Ja, aber wie kann das sein? Wann hat er das gesehen oder gehört? Er sagte, wenn ich mit ihm auf den heiligen Berg war. Das war, dann haben Johannes und Jakobus und ich haben es einigermaßen schon erlebt und gesehen. Wir waren dort und wir sahen Jesus und sein Körper und sein Gesicht wurde leuchtend, voller Licht. Als ob sein ganzes Leib glühte von Ewigkeitsgehalt. Und der Schechina, die Herrlichkeit Gottes kam mit diesen Wolken, wie das auch in die Wüste vor das Volk Israel ausging, wie diese Wolk auch Jesus später genommen hat und in die Himmel geführt hat. Und aus diesem Schechina, dieser Herrlichkeit des Herrn, kam eine Stimme. Und die Stimme sagte, und wir haben das gehört, das ist mein Sohn, mein Geliebter. An dem ich wohlgefallen habe. Und wir haben so schon erlebt, Auferstehung der Toten. Denn Moses und Elias waren da. Und in meiner Naivität habe ich gesagt, sagt Petrus, lass uns Zelten hier machen, denn das braucht nie wieder anders zu werden. Gott, öffne Himmel, Ewigkeit, Auferstehung, auch des Körpers. Ewigkeit, die durchbricht in der Zeit. Es ist Wirklichkeit. Und es wird Wirklichkeit werden. Und das kommt. Und als Apostel kann ich jetzt diese zuverlässigen Taten mitteilen. Juden sind keine Leute, die Märchen machen. Die wunderschöne Geschichte von der Auferstehung, auch das ist Tatsache. Das Man braucht nicht glauben an die Auferstehung. Es ist Tatsache. Es hat mich einmal getroffen in dieser Geschichte, wenn Petrus und Johannes am Ostermorgen am Grabe kommen. Dann sehen die rein und Petrus ist immer der Erste, er hat diese Natur, geht immer voran und kommt, schaut, denkt, was ist das alles hier, dreht sich wieder um, geht zurück, denn er sieht diese, wie heißt das, diese Tücher, Leinentücher. Wie wurde ein Jude begraben in diesen Tagen? Der wurde eingewickelt mit ein Teil Leinentücher um das Körper herum und dann wurden all diese Öl, Spezereien, Myrrhe und so weiter dazwischen getan, um das Geruch des Leichnams zu widergehen. Und wir lesen, dass es sogar 100 Pfund sind, die mit eingewickelt sind von diesen Kräuter und Öl und so weiter. So, wenn das trocken wird, dann wird das alles ein bisschen steif. Und das Haupt wird umgewickelt mit einem anderen Tuch. So, es gab wesentlich zwei Tücher, eine für das Körper und eine für das Haupt. Und dann gab es in diesem steinernen Grab Ein, ja, auf Holländisch heet dat divan. A couch. Ein Bank mit einem Kissenteil sozusagen. Gehackt in den Wand. So das, das Haupt ruhte auf den Kissenteil und der Körper lag so, war eingewickelt. Johannes geht rein und schaut sich diese Situation an. Und dann steht dort, und er sah und glaubte. Was hat Johannes gesehen, dass er geglaubt hat? Und ich glaube auch, die Übersetzer haben diese Situation nicht ganz klar im Kopf gehabt, wenn sie das Griechisch übersetzt haben. Was sah er? Er sah diese Leinentücher. Wie hat er sie gesehen? Sorgfältig aufgefalten, mit das Hauptteil auch in eine andere Stelle. Wenn er das gefunden hatte, hatte er dann geglaubt, dass hier Auferstehung der Toten stattgefunden hat? Ich denke, er hatte gedacht, was ist hier passiert? Und wenn er diese Leinentücher einfach durcheinander und der Kopfteil auch dort gesehen hat, hat er auch gedacht, was ist hier passiert. Aber wenn man diese Tücher in Form des Körpers sieht und den Kopfteil auf dem Kissenteil, aber ohne Körper, dann kann man nur zu einer logischen Konklusion kommen, hier muss Auferstehung der Toten stattgefunden haben. Man kann nicht erklären, wie, aber es ist unmöglich, so Jesus ist durch diesen Leinentücher aufgestanden, so die sind vielleicht ein bisschen eingesunken. Aber es ist unmöglich, das abzuwickeln, dann den Körper raus und dann versuchen, das wieder zurückzumachen. Das kann nicht mit all diesen Pfunden von Kräuter und Öl und so weiter. So, man muss wohl konkludieren, er ist aufgestanden durch diesen Leinentücher. Und das Hauptteil liegt noch auf den Kissen, auch ein bisschen eingesunken. So, dann versteht man auch, dass der Stein nicht weggenommen ist, um Jesus rauszulassen, sondern um uns reinzulassen. Denn wenn man durch Leinentücher aufsteht, dann hält ein Stein auch nicht. Und später, wenn die Jünger zusammen sind in einem Zimmer, und die Tür ist zu, steht er in ihrer Mitte und geht auch wieder fort. Als ob er durch die Dimensionen hin und wieder gehen kann. Wir haben eine dreidimensionale Wirklichkeit, vielleicht vier, wenn man die Zeit dazu nimmt. Aber es gibt vielleicht viel mehr Dimensionen, die uns umgeben. Ewigkeit, geschaffene Wirklichkeit, Himmel. Er ist kein Gespenst. Er sagt, habt ihr etwas zu essen in Lukas, lesen wir das. Und er aß es für ihre Augen, steht er. Und er sagt, fass mich an, dass ein Geist nicht Fleisch und Beine hat wie ich. Und doch, dieses Auferstehungskörper kann hin und wieder gehen zwischen unseren Dimensionen und die Ewigkeit. Und das sind Tatsachen. Er sah es und glaubte. Das kann nicht anders. Und später haben die Jesus, wie gesagt, auch wirklich gesehen und gehört und so weiter. Aber schon diese Leinentücher reden davon. So, es geht im Glauben um Tatsachen. Jesus ist auferstanden. kein Zweifel möglich. Es gibt viel mehr Beweise dafür. Aber das bedeutet, dass sein Kreuz wirklich Opfer für die Sünde der Welt war. Und Gott hat ihm diese Versöhnung, in dieses Opfer, das getan mit dem Sünde. Und darum verschwindet auch die Folge der Sünde. Das war der Tod im Paradies. So mit der Sünde und so mit der Tod. Er ist auferstanden. Er lebt und er lebt jetzt. Und er sieht dich und er hört dich und er sieht uns. Und er ist in Wirklichkeit da. Und er kommt wirklich wieder in Herrlichkeit. Und auch das habe ich schon erlebt, sagt Petrus. Auf diesem Berg, diesen heiligen Berg. Und er sagt, wir wissen nicht genau, wann er kommen wird. Aber wir haben das prophetische Wort. So beachte das prophetische Wort. Lies deine Zeitung und lies die Prophezeien der Bibel. Wir leben in der Zeit, dass Gott schon angefangen hat, das jüdische Volk zurückzuleiten, zu führen nach diesem verheißenen Landes. Das ist der Anfang von ein Wirken Gottes, das am Ende führen wird zum Kommen des Königreichs und Kommen des Königs des Königreichs. Er kommt und er kommt bald. Er wartet noch, dass wir mit dieser Prophezie nicht komische Sachen tun müssen, nicht Fahrpläne machen oder Reihenfolgen von prophetischen Tatsachen. Nein, aber lese diese Zeichen der Zeit, verstehe, dass das bedeutet, dass Jesus kommt. So wirklich wie er aus den Toten ist aufgestanden, so wirklich kommt er auch wieder, auch für euch. Er kommt, um alles neu zu machen. Wenn du Jesus kennst, dann gehst du eine unvorstellbar herrliche Zukunft entgegen. Nicht nur im Sterben und Himmel, aber das Ganze, was Gott in seinem Gedanken hat, dass er einmal die Folge der Sünde auch aus der Schöpfung wegnehmen wird, sodass Auferstehung aus den Toten wirklich stattfindet, dass er das ganze Universum so durchdringt mit sich selber, dass alles daraus verschwunden ist, was da nicht zugehört. Durch Feuer, wie man Gold verhitzt und schmelzt, und dann können diese unreine Sachen, die treiben drauf, kann man wegnehmen, dass man nur das pure Haut. So wird die ganze Schöpfung, die Materie geläutert werden. Und das sind keine Märchen, sagt Petrus, das ist Wirklichkeit. Und das wird auch für euch Wirklichkeit werden. Ja, das ist doch wunderschön. Wenn man Jesus hat, dann hat man alles. Wenn man ihn nicht hat, dann hat man gar nichts. So, ich kann nur sagen, heute Morgen, Jesus kommt in Herrlichkeit. Kennt ihr alle Jesus? Habt ihr persönlich bist du persönlich zu Jesus gekommen? Hat es diese Entscheidung in deinem Leben gegeben, dass du einfach gesagt hast, Herr Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Hier sind meine Sünden, hier sind meine Wunden, hier ist meine Bitterkeit. Hier ist mein Heute, hier ist meine Zukunft. Jesus, hier bin ich. Bitte, nimm mich an. Reinige mich. Gib Öl in meine Wunden. Und geh nie mehr fort, sodass du bei mir bist, jeden Tag, bis du kommst in Herrlichkeit. Wer das so einfach sagt, wer kommt voll Vertrauen zu diesem Heiland, nimmt er an. Nicht vielleicht, aber fest und sicher nimmt ihr an. Und dann geht ihr, wir, unser Weg mit Freude. Zu einer Zukunft zu, von unvorstellbarer Herrlichkeit, die dauern wird bis in alle Ewigkeiten.